Erst im Johannesbrief, Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch er rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist.
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott und auch wer seinen Bruder nicht liebt. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Wer aus Gott ist, der tut keine Sünde. Und im Umkehrschluss heißt es dann, wer schon mal gesündigt hat, der kann nicht von Gott sein, sondern vom Teufel. Das macht doch gleich richtig Mut, oder?
Es kam ja immer wieder hoch, die Streitfrage. Einerseits das Bibelwort, wer sagt, er ist ohne Sünde, ist ein Lügner. Dagegen gesetzt, ja, wenn ich aus Gott bin, kann ich ja gar nicht mehr sündigen. So, und irgendwie verhält sich das im Gegensatz zueinander.
Also mir fällt dazu so ein, was ich jetzt hier als so ein gewisses Prinzip sehen würde, eine Richtung, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser als der Pharisäer ist, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Also perfekt schaffen wir nicht, aber dieser Übergang muss von den Guten da sein, sagt man sich, dass man nicht ein Kind des Teufels ist. Das ist so. Jesus hat mal gesagt zu den Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr ist als die der Pharisäer, dann
könnt ihr das Reich Gottes nicht erben.
Dann könnt ihr das Reich Gottes nicht erben. Und ich sehe darin so dieser Überschwang, also dieses Übermaß an dem Guten im Gegensatz zu dem, was uns nicht gelingt, an Schlechten. Das muss da sein.
Das Gute, also auch ein Böser kann Gutes tun, aber wer zu Gott gehört, muss ein viel größeres Maß an Gute mit sich haben.
Also ich habe das so verstanden, wie das, was jetzt Horst gesagt hat, dass die Gerechtigkeit der Pharisäer war ja, dass sie sich bis ins Kleinste und noch übertrieben mehr an das Gesetz halten wollten. Und Gott aber ja zu Abraham gesagt hat, durch deinen Glauben und durch dein Vertrauen, was du in mich hast, das würde dann für mich heißen, dass unsere Gerechtigkeit eben nicht auf dem pingeligen Einhalten des Gesetzes beruhen sollte, sondern wir dieses kindliche Vertrauen zu Gott haben sollen. Das ist das Mehr an dem Pharisäertum dann, oder?
Ich denke, dieses Mehr, also wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr ist als die der Pharisäer, kann man verstehen, wenn man das, was die Pharisäer getan haben, mit dem Wort Gottes an Abraham vergleicht. Die Pharisäer waren der Meinung, sie müssen das Gesetz halten, am besten bis in die allerkleinsten Krümel, dass sogar der Zehnte vom Gewürz oder was gegeben wird. Aber Gott hatte zu Abraham gesagt, dass sein Glaube das ist, was ihn heraussieht. Oder an anderer Stelle, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham war ein Mann mit Fehlern und cool. Moralisch haben sich manche Leute besser verhalten als er. Aber in allen besonderen Situationen seines Lebens war sein Vertrauen in Gott unerschütterlich. Und Katinka sagt, das ist dieses Mehr an Gerechtigkeit.
Ich würde jetzt sogar eher das entgegenstellen, die Gerechtigkeit tun und nicht sündigen, als zu sündigen und nicht, andersrum. Moment, ich fange nochmal an. Das entgegenstellen, die Gerechtigkeit tun oder sündigen und nicht Nichtsündigen, Unsündigen. Weil nur wenn ich die Gerechtigkeit tue, kann ich in dem Leben
nicht sündigen. Nichtsündigen, nicht Gerechtigkeit tun. Also ich habe verstanden, was du
hast
sagen
verstanden,
willst. Das ist zu kompliziert zu übersetzen. Das ist sogar zu kompliziert, das auszudrücken, habt ihr ja gemerkt. Es ist nur nicht zu kompliziert, das trotzdem zu verstehen. Ich will es trotzdem versuchen, etwas Einfaches zu machen. Und zwar, das Erste, was wir an diesem Text von ihr lernen können, ist, wie wichtig das ist, Bibelstellen nicht aus dem Zusammenhang der gesamten Schrift herauszuziehen. Das Wichtigste, was wir aus diesem Text lernen können, ist, Bibelstellen und bestimmte einzelne Aussagen nicht aus dem Zusammenhang des gesamten Textes zu weisen. Derselbe Johannes, der an die Gemeinde schreibt, wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde, sagt zwei Kapitel vorher an dieselbe Gemeinde, wer sagt, er hat keine, er sündigt nicht,
er ist ohne Sünde,
ist nicht in der Wahrheit. Wer sagt, er habe keine Sünde, lebt nicht in der Wahrheit. Gibt es dann eine Lösung für diesen Gegensatz?
Alles, was
dazwischen
steht. Das
ist so, wie Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, sündige nun nicht mehr. Dass wir uns da in den Wegen halten und mit Gottes Hilfe und durch den Heiligen Geist, der Jesus in uns, auf den Weg begeben, der uns nicht zur Sünde führt, sondern im Willen Gottes laufen lässt.
Mir fällt noch zur Stelle ein, Hebräer 10, Vers 26, nachdem wir mutwillig sünden, wenn wir sündigen, mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erlangt haben, dann gibt es kein Opfer mehr, für die wir Sündung empfangen können.
Ja, das also, war in Kapitel 6 verordnet, aber ich glaube noch nicht, dass das die Lösung ist.
Hebräer 10.
Ich denke, das ist das. Jesus ja am Kreuz alle unsere Sünden getragen hat. Dass damit auch gemeint ist, nie diese Sünden, die man eben aus Unwissenheit tut oder aus Unbedachtheit oder wie auch immer, dass die damit gemeint sind, dass die dann durch das Blut schon reingewaschen sind, wenn er uns dann durch den Geist zur Erkenntnis
bringt. Das ist noch einfacher.
Also für mich ist in dem Kapitel der erste Satz, seht euch eine Liebe, uns der Vater gegeben hat. Das ist für mich mein Schlüsselvers geworden, dass die Liebe Gottes mich zu dem Gerechten gemacht hat durch Jesus Christus. Und deshalb bin ich dann bestrebt, dieses nicht sündigen zu wollen. So, wenn ich das in mir habe.
Wir sind neu geboren durch den Taufe.
Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Wir werden Kinder Gottes durch Vergebung der Sünden. Das ist der Anfang. Das heißt, keiner von uns Menschen hat dieses ohne Sünde sein, bevor wir unsere Sünden nicht bekennen und sie abgewaschen sind durch das Blut Jesu. Und das wird dann bezeugt durch die Taufe. Und dann leben wir in Neuheit des Lebens. Wie Kinder, die lernen müssen, Fehler machen, aber im Glauben.
Und vorhin wollen wir sagen, das ist eine Widerspruch. Es ist keine Widerspruch, weil das die neue, durch die neue Taufe, eine neue Geburt ist.
Ist richtig. Es ist also im ersten Johannesbrief ein Prozess beschrieben. Am Anfang steht die Erkenntnis von Jesus Christus, das Zeugnis von Jesus Christus, dann das Überführtsein von Sünde und das Bekennen von Schuld. Und das Hineingeboren werden in das Reich der Liebe. Also ich rede jetzt vom Johannesbrief. Dort ist diese ganze Geschichte, diese Verwandlung des Menschen beschrieben. Am Anfang, Kapitel 1, dieses Zeugnis von Jesus Christus, daraus wächst die Erkenntnis der Sünde, darauf folgt das Bekenntnis der Sünde und der Zuspruch und der Annahme der Vergebung. Und damit das Hineintreten in das Reich der Liebe Gottes. Mit diesem ganzen Prozess des Lernens und des Wachsens und dem hier beschriebenen Stadium der Reife, des Erwachsenwerdens, was verbunden ist mit der Erkenntnis dass wir ihn, dass in Jesus Christus Autorität auch über die Sünde und den Teufel ist. Der Schlüsselvers für heute ist der Vers 8. Wer Sünde tut, ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das ist übrigens der eigentliche Predigtext für heute. 1. Mose 3. Die Geschichte, wie der Teufel, der sich von Gott weggespalten hat, den Menschen in diesen Zug des Ungehorsams und der Sünde hineinzieht. Schon damals, direkt nach diesem katastrophalen Ereignis, verheißt Gott den Retter der Menschen, der der Schlange den Kopf zerbricht. Das, was am Kreuz passieren muss. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Was sind die Werke des Teufels?
Leben. Leben.
Als erstes die
Verführung der Menschen.
Verführung, Lüge.
Zerstörung.
Zerstörung und Tod. Das ist das Allerwichtigste. Direkt nach dieser Katastrophe im Paradies werden die Wirkungen dieser satanischen Herrschaft über den Menschen dadurch deutlich, dass Kain sein eigener Bruder schlägt. Und bis heute hat dieser katastrophale Zustand nicht sein Ende gefunden. Aber vor 2000 Jahren hat Gott diesen versprochenen Retter gesandt. Den Sohn der Liebe. Das heißt von ihm, dass er uns ein Beispiel gegeben hat. Wenn wir diese Geschichte von vorhin, die uns Johannes gelesen hat, einmal als Beispiel nehmen, dann zeigt das, was es bedeutet, die Werke des Teufels zu zerstören. Heute früh gab es diese interessante Frage, was Gott mit diesem Coronavirus bezwecken will. Was ist die Antwort?
Umkehr zu ihm, zu Gott und Ausrottung von.
Das ist nicht klar, das ist das von Gott gekommen oder von den Menschen auf der Welt gebracht.
Mit Sicherheit ist das Ziel Gottes, dass dieser Virus bekämpft wird. Weil das sind eines der Werke des Teufels, der ein Menschenmörder von Anfang an. Und ich hoffe, dass die Gläubigen vorneweg gegen diese Krankheit stellen, so wie gegen jede zerstörerische Gewalt, die auf der Erde sich verbreitet. Ich habe gestern ein Video zugeschickt gekriegt von dem amerikanischen Gottesdienst. Das ist mit Sicherheit nicht unser deutscher Stil, aber die Botschaft dieses Pastors war genau die richtige. Er hat Psalm 91 zitiert, und zwar diesen Vers, dass Gott beschützt vor der Seuche, die am Mittag wütet, und hat seine Gemeinde aufgefordert, im Namen Jesu sich aufzustellen gegen diese Furcht und gegen den Virus selbst. Wenn wir mal die kulturelle Besonderheit der amerikanischen Gottesdienste beiseite nehmen und uns konzentrieren auf diesen Inhalt, dann sage ich vollständig einen Amen dazu. Wir sollen nicht solche Leute sein, die sich fürchten vor dem, was an Schwierigen in der Welt ist. Wenn Jesus eine Frau gesund machen kann, die 18 Jahre an einer Krankheit gelitten hat, die kein Arzt in den Griff gekriegt hat, dann wird er doch mit einer Seuche fertig werden, die seit 18 Tagen durch die Welt wabert. Ich denke an die Zeiten, wo solche Epidemien in Europa noch selbstverständlich waren. Vor einigen hundert Jahren sind große Teile der Bevölkerung an der Pest ausgerottet worden. Wer hat sich denn dieser damals unbeherrschbaren Krankheit in den Weg gestellt? Tausende Leute sind geflohen, aber andere tausend Gläubige haben sich aufgeopfert, um den Kranken und Sterbenden zu dienen. Und das so lange, bis dann das Mittel gegen diese Infektion gefunden wurde. In dieser Aufgabe, in dieser Verantwortung, in dieser Herausforderung steht Gottes Volk bis heute. Wir heißen Kinder Gottes. So fängt dieser Abschnitt an. Und wir sind es auch. Der Apostel Johannes kommt dort auf das erste Kapitel seines Evangeliums zurück. Dort schreibt er, so viele Jesus annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Der Unterschied zwischen heißen und werden ist was?
Heißen ist das, wird dann der Name gegeben.
Ja.
Aber werden oder
ja,
ist,
ja, ja.
Werden ist das von vorher gewesen. Das Mensch ist innerlich.
Umgedreht. Umgedreht. Ein Kind heißt nach den Eltern, nach dem Vater.
Ja.
Aber als sie wird ein Kind des Vaters mit dem Erwachsensein, dann nimmt es die Eigenschaften der Eltern zu. Dann nimmt es
an. Aber wenn das Kind wird geboren von den Eltern, ist das die Eigenschaft von dieser Eltern?
Ist schon drin. Natürlich ist es drin.
Das heißt nicht, dass ich später werde wie die Eltern. Ist das innerlich drin?
Doch, weil man kann das natürlich auch wegschmeißen. Man kann das wegschmeißen.
Trotzdem, die Gene sind da.
Die Gene sind da, aber er mag sich als Kind seines Vaters erweisen, braucht meine Bereitschaft.
Sogar wenn wir das Kind ablehnen, da kann man nachhalten, ne? Also, dass sie das Kind von diesem Mann ist oder Frau.
Aber es wird dann nicht als das Kind gefunden. Das kann dann so heißen. Das kann dann sogar die Gene haben, aber es passt nicht. Und dasselbe Problem gibt es beim Christsein. Wenn wir Jesus Christus annehmen, gibt er uns das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das hat alles, um auch ein Kind Gottes zu werden. In dieser neuen Geburt ist alles drin, was wir brauchen, um auch das ganze Wesen Gottes zu leben. Ich verstehe, dass du darauf bestehst, dass das zusammengehört. Aber es ist trotzdem wichtig für uns, dass wir uns das einmal vergegenwärtigen. Also, dass wir das annehmen für uns. Ja. Und deswegen, wir lesen nochmal den ersten Vers. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Die Berufung, die Gott auf unser Leben gestellt hat, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, ist die Berufung, ihm gleich zu sein. Und das hat zwei Auswirkungen. Die Frage der Sünde klärt sich in unserem Leben. Und damit verbunden ist die Frage der Autorität über den Teufel. Entweder der Teufel herrscht durch die Sünde über den Menschen, oder wir herrschen mit und durch Jesus Christus über den Satan. Und der Apostel macht der Gemeinde Mut, in diese Berufung Gottes hineinzutreten und das festzuhalten. Und ich will das einmal so kurz zusammenfassen, wie mein Vater mir das als ganz junger Christ. Damals konnte ich den Hintergrund dessen, was er mir gesagt hat, noch nicht verstehen. Aber heute weiß ich, auch durch unser heutiges Bibelwort, wie recht er damals hatte. Er hat gesagt, Frank, du wirst in deinem jungen Christenleben oft nicht wissen, was das Richtige ist, was du tun sollst. Dann kannst du versuchen, Gott zu fragen. Vielleicht kriegst du manchmal eine Antwort. Vielleicht kannst du aber die Antwort Gottes auch gar nicht verstehen. Dann hast du eine einfache Sache zum Prüfen, wie du das Richtige handelst. Alles, was du aus Liebe zu Jesus tust, hält dich auf dem richtigen Weg. Wenn du dabei Fehler machst, wird er dich in seiner Liebe korrigieren. Das war mir damals eine große Hilfe. Das möchte ich heute vor allem unseren jungen Leuten so auch weitergeben. Wenn du unsicher bist, was das Richtige ist, was du tun sollst, dann prüfe dich selber. Wenn du dich entscheidest, irgendwas zu tun, was ist dasjenige, was du aus Liebe zu Jesus Christus tust? Was ist das, was du tust aus Liebe zu Jesus Christus? Und dann tu das.
Weißt du jetzt, wenn ich überlege, nehme ich den Beruf A oder nehme ich den Beruf B? Beruf A würde ich total gern machen, B würde ich höchstens für Jesus machen. Dann soll ich B nehmen? Oder wie meinst du?
Was heißt höchstens für Jesus? Sag mal ein typisches Beispiel, was wäre das in jedem Fall? Was würde man höchstens für Jesus machen?
Naja, weit abgelegen, wo ich nicht wohnen will oder irgend sowas. Oder ein Beruf, der mir eigentlich nicht gefällt. Also, du hast jetzt gesagt, ich soll etwas nehmen, was ich nur für Jesus machen würde.
Ich sage mal genau dieses Beispiel, als wie ich das gelöst habe. Ich war 17 Jahre alt, als ich die bewusste Entscheidung getroffen habe, dass Jesus Christus mein Herr sein soll, nachdem ich verstanden habe, dass er mich wirklich liebt. Ich hatte vorher viele Jahre geglaubt, ich muss alle Sünden aus meinem Leben selber vertilgen. Und wenn ich das endlich geschafft habe, dann ist Gott mit mir zufrieden. Und je verzweifelter ich das gesucht habe, umso mehr ist mir bewusst geworden, dass ich unter die Sünde verkauft bin. Und dann habe ich gesucht, wie komme ich aus diesem Zustand raus? Und dann hat Gott mir eines Tages die Augen geöffnet. Durch ein einziges Wort, was ich mitten in solchen frommen Text gelesen habe, da ist mir das buchstäblich wie Schuppen von den Augen gefallen. Schuppen, das war noch so ein Ausdruck, den habe ich gehasst. Ich hatte Schuppen auf dem Kopf. Da habe ich gedacht, Schuppen von den Augen fallen, das ist doch grässlich. Aber an dem Tag habe ich verstanden, was ist wirklich, als ist man bis dahin blind und irgendwie fällt das mit einem Mal runter und man sieht klar. Und diese Klärung hat mein bisheriges Bild von Gott komplett verändert. Ich war im Innersten erschüttert und ich habe 2 Nächte gebraucht, um über diese Konsequenzen nachzudenken. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, wenn du so bist, dass du mir alle meine Sünden vergibst, dann hast du mein ganzes Vertrauen. Dann sollst du mein Herr sein. Und jetzt war mir bewusst, was das heißt, wenn ich mein Leben in seine Hand gebe, dass ich dann immer und in allen Fällen meine eigene Entscheidung hinter den Willen Gottes zurückstelle. Und das hat Angst ausgelöst. Und deswegen, ich habe ganz offen mit Gott geredet. Ich habe gesagt, oh Gott, alles, was immer du willst, bis zum Ende meines Lebens will ich tun. Ich habe nur 2 kleine Bitten. Mein Ehepartner suche ich mir alleine und schicke mich als Missionar nicht gerade nach Russland. Ich konnte später genau verstehen, warum das diese beiden Klemmen in meinem Leben gab. Die erste Sache war, weil ich ein total falsches Bild hatte, was es bedeutet, dass Gott den Partner aussucht. Das hatte wirklich viel mit Unreife zu tun, weil Dinge, die wir nicht verstehen, versuchen wir uns über das Gegenteil anzueignen. Ich sage ein Beispiel. Wenn im letzten Kapitel der Sprüche steht, Schönheit vergeht und Anmut ist trügerisch. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, ist wertvoll. Dann habe ich diesen Vers als Jugendlicher von seinem Gegenteil versucht zu begreifen. Okay, was heißt hässlich ist gut? Schönheit vergeht. Und eine Frau, die Gott fürchtet, hatte ich so eine junge Frau, die mir immer nachgestellt hat im Blick. Die hatte eine Frömmigkeit, die total für mich grässlich war, also so aufgesetzt, so fromm in die Öffentlichkeit gerichtet, hat gedacht, oh Gott, das kann ich nicht ein Leben lang aushalten. Und diese zweite Sache, schick mich als Missionar bitte nicht nach Russland, habe ich später verstanden, hing ganz klar damit zusammen, dass uns diese Liebe zur Sowjetunion mit aller Gewalt in der Schule aufgedrückt worden ist. Heute sage ich im Rückblick, diese beiden ehrlichen Bitten waren Bitten des Glaubens, meines Vertrauens zu Gott. Und beide hat er ernst genommen und hat mich ganz vorsichtig geführt, dass ich nach 4 Jahren gesagt habe, oh Gott, mein ganzes Suchen nach dem richtigen Ehepartner führt mich in eine ganz irre Richtung. Ich gebe das auf und ich gebe auch diesen Punkt in deine Hand und bitte dich, dass du mir die Frau suchst. Aber bitte mach's dann nicht gar zu hässlich. Weil immer noch diese Verdrehung in den Kopf war. Ja?
Genau diese Frage, was er jetzt gestellt hat, vor die habe ich jetzt vor 20 Jahren getan. Kannst du ja noch entsinnen, ne?
Bitte?
Also, ich habe ja eigentlich einen relativ sicheren Beruf gehabt. Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet und konnte da auch bleiben. Und ja, der Verein wurde hier aufgebaut oder die Gruppen wurden aufgebaut. Und es stand immer die Frage, ne, willst du das ehrenamtlich weitermachen oder willst du das Beruf irgendwie mal verändern? Und ich habe auch immer gezögert und gesagt, na, ich kann auch meine Existenz hier nicht aufgeben. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo Gott gesagt hat, jetzt gebe ich den Sturm. Es wurde mit einmal, oder stand mit einmal die Frage im Raum, willst du jetzt halbtags hier weiterarbeiten weil nicht mehr so viel Arbeit war? Oder willst du, kannst du gar aufhören? Naja, und dann habe ich mich entschieden, kannst du gar aufzuhören und kannst du gar hier in Gottes Reich einziehen.
Was lernen wir daraus? Die Frage der Liebe ist immer eine Frage der Herausforderung. Liebe ist nicht billig. Die kostet uns immer was. Die Liebe Gottes hat Jesus das Leben gekostet. Die hat ihm die Ehre gekostet. Die hat ihm die Macht gekostet. Aber er hat alles auf einem höheren Level von Gott zurückgezweckt. Auch die Liebe zu Menschen kostet uns was. Und wenn sie bestehen bleibt, gibt es etwas Besseres als vorher. Und das ist die große Herausforderung als Christen. Als Christen. Gott stellt uns in diese Welt und fordert uns heraus, mit Jesus die Werke des Teufels zu zerstören. Durch Liebe. Ich sage ein kleines Beispiel. Vor 2 Wochen hat mich ein iranischer Christ über eine erstaunliche Erfahrung informiert. Er ist seit Monaten von einer Ausländerbehörde gequält worden, einen iranischen Pass zu beschaffen, damit er abgeschoben werden kann. Weil weder das Bundesamt noch der Richter geglaubt hat, dass er ein echter Christ ist. Das Bundesamt macht das ja gerade grundsätzlich. Der Richter hat es persönlich genommen, dass er kein Katholik war. Und weil er auf die Frage, warum er kein Katholik geworden ist, ganz freimütig geantwortet hat, er will nicht der falschen Lehre vom Papsttum glauben, hat der katholische Richter das persönlich genommen. Dann geht er zurück in sein Land. Und wirklich, wir waren mehr als ein halbes Jahr am Kämpfen, um dieses Abschieberisiko zu vermindern. Und der Druck von der Ausländerbehörde wurde immer schlimmer. Am Anfang hatten sie noch ein normales Verhältnis und jedes Schreiben wurde schärfer. Und zum Schluss ist ihm seine Ausbildungsduldung gestrichen worden und damit sein letzter Schutz. Und weil er früher also Teil des Regimes war, er hat also bei einer entscheidenden Stelle bei den Regierungstruppen gearbeitet, ist er auch wirklich gefährdet. Und wir waren eng in Kontakt. Und er hat immer wieder gefragt, soll ich diesen Weg gehen und soll ich zur Botschaft gehen und soll ich wirklich den Pass beschaffen? Und ich habe ihm irgendwann Mut gemacht und habe gesagt, geh diesen Weg im Vertrauen auf Gott und lass uns sehen, welche Lösung Gott hat. Und am Tag, bevor er das gemacht hat, und das hat mir nicht abgesprochen, ist er zur Ausländerbehörde gegangen und hat das dort gesagt, ich werde morgen zur Botschaft fahren. Und er hat der Frau eine Schachtel Pralinen mitgenommen und hat sich bei ihr bedankt und hat gesagt, ich habe also ganz große Angst. Ich weiß auch nicht, ob ich da wieder rauskomme und ob ich das überlebe. Aber ich will mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich in den letzten Monaten trotzdem ausgehalten haben. Und er rief mich ein paar Stunden später, nachdem das passiert ist, an und hat gesagt, Frank, ich kann es selber gar nicht glauben. Ich habe 3,50 Euro investiert und habe dafür einen kompletten Menschen gewonnen. Als ich mich bedankt hatte, hat die Frau sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, das ist überhaupt nicht mein Ziel, sie so unter Druck zu setzen. Ich werde von meinen Vorgesetzten dazu gezwungen. Wenn ich könnte, würde ich ihnen einen Daueraufenthalt geben. Und haben Sie keine Angst, ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Botschaft. Und das hat ihm so viel Mut gemacht und er hat am nächsten Tag einen Pass gekriegt, ohne dass er zur Botschaft musste. Dieser Junge hat die Werke des Teufels zerstört. Im Hören auf Gott. Liebet eure Feinde, tut wohl den Weg. Das ist Wahrheit, was wir. Das funktioniert bis zum heutigen Tag. Das hat mich sehr gefreut. Und ich sage, wenn solches Lebenszeugnis den Richter nicht überzeugt, dann hat der Richter Pech. Und Gott wird einen anderen Weg finden, um diesen Mann sich diesen Glauben zu erleben. Wünsche ich uns. Auch in der vor uns liegenden Woche. Amen.